Mir ist vorhin etwas in Sinn gekommen, was ich euch gerne zum Anfang sage, vielleicht für meinen Auftritt oder meine Predigt oder wie man dem mal sagen, meine Fragen beantworten, ein bisschen das richtige Licht zu rücken. Ich lese aus dem Matthäus 10, 19 und 20. Wenn sie euch aber ausliefern, ich habe jetzt nicht gerade das Gefühl, ich bin hier ausgeliefert in dem Sinn, was hier gemeint ist. So sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist's, der durch euch redet. Jetzt ist es ja so, dass der Vers nicht einfach den Superheroes gilt, sondern uns allen. Allen, die mit Jesus unterwegs sind, gilt das, dass wir uns nicht müssen Sorgen machen, dass wir selber etwas müssen schaffen, dass wir selber müssen gut genug sein müssen, dass wir selber müssen Antworten auf schwierige Fragen können liefern können. Ich finde es mega spannend, das kommt ja ganz knackig. Das würde sicher viel Zeit schon ausfüllen, wenn man dem allem auf den Grund gehen will. Ich freue mich, dass ich hier darf probieren, mit der Hilfe von Gott auch vielleicht gewisse Antworten hinweisen oder sogar Antworten darauf geben. Wenn Gott will, dass ihr heute Antworten auf die Frage bekommt, dann wird der Scheich oder das, kann er auch, was ich sage. Dann muss ich nicht den Stress haben, weil ich weiß es von mir selber, dass ich nicht sagen kann, ich komme jetzt zu beantworten nach alle Fragen. Das ist unmöglich. Aber immer ist es möglich. Und darum seid gespannt. Ich bin so, was es auswirkt. Vielleicht kann man auch noch austauschen, ob es etwas hat gebracht, ob es eine spannende Art ist. So. Wir wollen es von ihm ins Leben reden, nicht von Knuschel. Ich hoffe, das sei so klar. Ich habe nicht das Gefühl, ich komme und weiss alles und kann jetzt eure Fragen beantworten. Ich probiere da natürlich jetzt schon ein bisschen darauf einzugehen. Wir haben jetzt oberst ganz gut mit vollem Einsatz. Offenbar reicht die Gnade nicht ganz. Das ist zu dem Vers, oder vielleicht könnte man das noch gerne einblenden. Das wäre vielleicht noch gut, wenn man den Zusammenhang noch, wenn der Weg kommt, das noch mal ein bisschen nachlesen. Das ist aus dem Lukas 13, also der Mittler da, der das betrifft, eigentlich mal, wo man zu dem Input kommt, reicht die Gnade eigentlich nicht. Ja, für mich, ich habe mir natürlich vorher die Verse auch schon mal angeschaut, vor heute. Und ich habe das Gefühl, dass es so schon wieder umgeht, grundsätzlich um Priorität für das Reich von Gott in unserem Leben, auch wenn das ein bisschen komisch klingt, aus vielleicht sehr schon ein bisschen wie ohne Zusammenhang aussieht, habe ich das Gefühl, es hat einen sehr starken Zusammenhang, eben im Hinblick darauf, was das Reich von Gott in unserem Leben eigentlich für einen Stellenwert hat. Wie wichtig ist uns sein Reich? Wie wichtig ist es uns, Gott der zu geben? Und das geht hier auch rein, würde mal der mittlere Vers betiteln mit Ernsthaftigkeit. Man kann vielleicht auch sagen, um die Erlösung ringen. Und das Ringen, das da vorkommt, das ist jetzt da in Zürcher, ist das nicht so klar, setzt alles daran, ist jetzt nicht Ringen, manchmal ist eben Ringen, das ist eigentlich vom Wortstamm her, wo das herkommt, ist es wie ein Todeskampf. Das ist nicht so etwas, so ein probier es mal, vielleicht gelingt es dir ja, sondern das ist wirklich etwas Ernsthaftiges. Etwas, was dir wichtig ist, wo du darum kämpfst. Wo die Priorität hast, eben vielleicht Todeskampf, finde ich nicht ein bisschen extrem, aber es kann sogar so gebraucht worden, das Wort, es ist wirklich eine ernste Sache. Ring drum so, es ist ernsthaft, das zu probieren. Jetzt würde ich gerne einen Abschnitt lesen aus dem Philipper 3, ab Vers 10. Den kennt ihr sehr wahrscheinlich auch schon zum Teil. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Also das ist schon ein extremer Wunsch, der da von Paulus geäußert wird, dass er ihm will, in allem ähnlich sein, auch im Leiden und im Sterben, will er möglichst gleich sein wie Christus. Das ist sehr ernsthaft, da muss man vielleicht schon noch leer schlucken und gut überlegen, ob man das wünschen. Es ist also nicht etwa so, seht ihr aber auf der anderen Seite, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Und jetzt ist die Ernsthaftigkeit, die ich hier von mir aus sehe, ganz klar, auch genau das ist. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir ist, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Für mich ist es da drinnen wahr, zu sagen, es ist nicht so, dass Gnade nicht reicht, natürlich. Das wäre ja im Widerspruch zu sehr viel, was wir in der Bibel lesen. Die Gnade reicht und wir sind abhängig von der Gnade. Aber es geht bei diesem Einsatz, bei diesem Ringen, den wir so gut anlegen, geht es um unseren Fokus, den wir haben, um unsere innere Haltung, um unsere Ausrichtung, die wir haben im Leben. Wenn das jetzt eine billige Antwort ist für dich, denke ich, es gibt noch mehr billige Antworten. Das ist häufig ist die Antwort die, die ich auch in den Weisheiten von der Bibel lese, dass es nicht so daherkommt, wie man es gerne gewünscht. Nicht so ja, nein oder ein Reglement, und wenn du es erfüllst, dann bist du nicht gerettet. Sondern es eben viel geht um eine Beziehung. Hier auch. Es geht um unser Herz. Es geht darum, in welche Richtung unser Herz zieht. Haben wir das innere Ringen? Es geht ja nicht um ein körperliches Ringen. Haben wir das Ringen im Geist, durch das enge Tor durchzukommen, wo durch das Gesetz gegeben ist, wo wir aber auf der anderen Seite ohne Gnade nie werden schaffen. Es gibt ja das Beispiel vom reichen Jüngling, der zu Jesus kam und sieht, was soll ich, dass ich gerettet werde. Und Jesus hat gesagt, tück, hat etwa die Gebote mehr oder weniger aufgezählt in Zähne. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Auswahl. Er hat den reichen Jüngling gesehen, das habe ich alles schon. Ich habe das alles gemacht, ich lebe so. Gibt es noch mehr, oder? Und Jesus hat ihm gesehen, gegangen und verkauf alles, was du hast. Und er ist traurig gegangen. Wir wissen nicht, ob er das nicht gemacht hat oder nicht. Aber er war nicht betroffen, weil Jesus noch das sieht. Wo wieder etwas so von einer Ernsthaftigkeit oder von einer umfassenden Hingabe halt gegenüber Gott ist. Und sie haben dann gestaunet drum um die Jünger und gefragt, ja, kann denn überhaupt jemand gerettet werden? Und dort hat Jesus gesagt, ohne Gnade von Gott geht es sowieso nicht. Das haben die gefragt. Für mich ist es der ganze Kontext hier die Frage. Ich hatte jetzt in der letzten schon zwei Diskussionen über das. Wie meint man die Frage, kann es überhaupt jemand schaffen? Ich glaube, der reiche Jüngling im Kopf, der vorher noch gerade da war, den man wahrscheinlich kennt, immerhin war es ein reicher Jüngling gewesen. Der war auch bekannt, Fett und auch reich und so, nehme ich mal an. Und man hat ja von dem gewusst, dass er ein sauberes Leben hat. Dass er kann sagen, noch vor den Leuten in der Öffentlichkeit, ihr erfüllt das alles. Das muss man mal finden. Ich könnte es nicht. Einfach sagen, mal, bei mir ist alles in Ordnung. Und der war offenbar wirklich ein sauberer Typ gewesen, das hat man gewusst. Und er sieht aber Jesus sogar dem, und erzählt, ich weiß nicht, ob es der noch vom Nadelöhr sogar, auf dem Kamel, dass es mega schwierig wird sein, für die Reichen zu immer reich kommen. Und dann fragt man sich schon, ja, wer soll es denn überhaupt schaffen, wenn es nicht einmal der schafft. Aber ohne Gnade geht es nicht. Es geht um die innere Haltung, um unser innere Ringen, wie ernst das ist, bei Jesus zu sein. Oder ob sie es einfach durch mal die Vorteile habe ich gern. Aber was es hier für mich bedeutet, dass mir gehen, sterben, er soll gross werden, ich soll klein werden. Um diese Sachen geht es. Die innere Haltung. Wem gelingt das nicht? Das ist ja da, viel werden es probieren und es wird nicht gelingen. Das ist eine gute Frage natürlich, also es sind ja alles gute Fragen. Wem wird es nicht gelingen, denke ich, das müssen wir auch dem Richter überlassen. Das kann ich nicht beantworten. Ich fände es komisch, wenn wir als auch wenn wir seine Nachfolger sind, können beurteilen, ob es jemand geschafft hat oder nicht. Das können wir nicht. Dann haben wir uns in ein Amt oder in eine Rolle, die uns gar nicht zusteht. Jesus, der das Richteramt, er ist nicht auf die Welt gekommen, das Richter, er ist auf die Welt gekommen, zu retten, aber er wird in der letzten Zeit, nachdem er zurückgekommen ist, wird er richten. weil er den Auftrag bekommt vom himmlischen Vater. Und er wird gerecht richten. Und dann wird es rauskommen, wer ist durchgekommen und wer nicht. Das ist sehr hart. Also es ist, das gibt nicht verschiedene so Halbtörli, sondern du bist nicht bei ihm, bist gerettet durch Gnade. Vielleicht, weil dein Ring eben hat gestimmt, in seinen Augen oder nicht. Aber das kann ich nicht beurteilen. Und was Versuchen bedeutet, bin ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich könnte mir vorstellen, es könnte verschieden sein. Es könnte ja sein, dass man probiert, mit einer falschen Herangehensweise, wenn man dem sagen will, oder mit einer falschen Sicht durch das enge Tor zu kommen. Zum Beispiel, dass man es eben schafft, so zu leben, wie es Gott will. Dass wir es schaffen, aus uns heraus gerecht zu sein. Dass wir die enge Tür, die gegeben ist, durch das Gesetz, dann auch reingehen und es geschafft selber. Und das sind die, die probieren und werden scheitern, das wissen wir. Niemand schafft es von sich aus, so zu leben, dass er lenkt vor Gott. Da ist eben die fehlende Gnade. Wenn man die falsche Ausrichtung ist, ist es ein falsches Probieren, ist ein falscher Zugang. Und ich könnte mir auch vorstellen, das hat ein bisschen einen Zusammenhang mit dem, was ich zuerst schon gesehen habe, was ich über dem ganzen Vers gesehen habe, Ernsthaftigkeit. Ich behaupte einfach mal, es gibt sehr viele Christen. Christen einfach sind Leute in dem Fall, nicht wie ich es sonst definiere, sondern die selber sagen, sie seien Christen. Die vielleicht mega viel zu predigen gehen, vielleicht singen sie laut und schön. Und vielleicht sehen sie gut aus, sie haben schöne Hüllen gegen aussen und vielleicht staunen andere über sie und so. Aber im Herz drinnen ist das Ringen nicht da. Es ist nicht die ungeteilte Liebe zum Vater im Himmel. Und das, glaube ich, ist schon so ein Versuchen, wo er als der König, als der Gastgeber, der wartet, das ist ein anderes Bild, das ja erzählt wird, dann die Tür nicht mehr auftun wird, wenn sie klopfen und sagen, wir sind doch mit dir unterwegs gewesen, du kennst es doch, wir haben doch gegen Luke gesungen und schön. Und er sagt, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wo du herkommst, geh fort. Letzte, glaube ich, wenn man auch wieder so etwas drüber setzen will, das hat mich am schwierigsten durch so ein Schlagwort zu finden. Es geht ja eigentlich um Gottesfurcht. Es geht um Gottesfurcht nach mir. Ich nehme mit dem da hin schon vorweg. Wer hat die Macht, dich in die Hölle zu werfen? Für mich ist es klar, dass das Gott ist. Ich weiß es, ich habe das auch gelesen, es ist unter Theologen umstritten, ob der Teufel in die Hölle wirft oder Gott in die Hölle wirft. Da gibt es beide Sichten unter Diplomierten und Doktor oder was auch immer. Für mich ist es klar, dass das Gott ist. Das ist, wenn man in der Offenbarung liest, wie sie in der letzten Zeit wird gehen und wo der Teufel und der Tod und der Ankläger, und das Tier aus dem Meer, und das Tier vom Land, und der Lügengeist, und der Lügenprophet landen werden. Die sind alle im Feuersee am Schluss. Und das ist nicht vom Teufel, weil er ist selber auch dort. Dann tue ich mir das klar. Und Gott ist der Richter, der über allem steht. Gott, der Vater, ist der König über dem König von allen Königen. Der ist der richtet. Der ist der sieht, wer wird eingehen ins Himmelreich. Wo das neue Jerusalem auf die Erde kommt, wo er das Licht ist, dass wir keine Sonne mehr brauchen, wo Frieden ist, wo keine Tränen sind. Er ist der entscheidet, wer dort kommt und wer nicht. Das tue ich mir klar. Darum nehme ich das so vorweg und sage, dann geht es hier um Gottes Furcht. Und Furcht ist so, dass das heutzutage häufig gleichbedeutend oder fast normalerweise gleichbedeutend wie Angst gebraucht wird. Und ich glaube, das macht es uns schwierig heutzutage, dass das so ist. Weil heute ist Furcht ist wie Angst, normalerweise. Und das ist aber früher, wo die Texte sind geschrieben wurden, ist das nicht so gewesen. Da hat es durchaus, es hat schon die Aspekte auch können haben, auch von Angst drin. Aber es hat durchaus mindestens so auch Ehrfurcht und Respekt, Ehrfurcht, das ist ja Furcht da drin, oder Respekt können bedeuten. Und ich glaube, es hilft, für auch andere Stellen mit Gottesfurcht zu verstehen, wenn wir uns lösen vom Wort Angst. Es geht bei Gottesfurcht nicht darum, dass wir Angst haben vor Gott, sondern in der Bibel ist es interessant, dass häufig die Gottesfurcht und die Liebe gegenüber Gott nach zusammenkommen. Und das scheint uns heutzutage wie ein Widerspruch. Wie kannst du vor jemandem, der Angst hat, noch lieben? So, das geht nicht aus. Aber wenn wir Angst fortschießen und sagen, es ist eine Ehrfurcht, es ist ein Respekt, ein Dürfen. Und es ist gleichzeitig eine Liebe, zusammen mit dem ersten Gebot. Ich komme, glaube ich, noch drauf. Das passt an einem Ort ganz gut. Dann sieht es ganz anders aus. Also schiessen mal Angst über Bord und nicht statt Furcht vielleicht Ehrfurcht oder Respekt. Dann gibt es ein bisschen anderes Licht. Und wir wissen, zum Beispiel aus Römer 3,18, aber wenn ihr mal sucht mit Furcht oder Gottesfurcht, gibt es mega viele Bibelstellen, da kann ich jetzt bei weitem nicht alle lesen. Aber es ist mal so eine Aufzählung im Römer 3, wo die Leute beschrieben werden, die fort sind von Gott, die nicht gut ist, so die Haupt- Kennzeichen von Leuten, die eigentlich abgekommen vom Weg, die es nicht durch das schmale Tor werden schaffen. Dort steht, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Also das gehört wie zu den schlimmen Sünden oder zu den schlimmen Zielverfehlungen, wenn ich die Sünde anders sagen will, dass man nicht Gottesfurcht hat. Also das ist etwas ganz Wichtiges. Und was ich auch spannend finde, in verschiedenen Sinnen, und das würde ich gerne noch heute lesen, aber es sind auch ein paar Sätze sein. Jesaja 11, 1-4, redet von Jesus als der Spross vom Isai. Der Isai ist ja der Vater von David. Der David ist der Vater, in Anführungszeichen, da sind noch ein paar zwischen, von Jesus, Sohn Davids, Jesus, der Messias. Und der Jesaja, der redet dort schon von Jesus. Hört mal. Aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen, ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Er wird an der Furcht des Herrn Wohlgefallen haben. Sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeiten gründen. Er wird nicht aufgrund dessen, was er hört, entscheiden. Das ist übrigens ein Indiz, das ich vorher recht hatte. Unsere innere Ausrichtung. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den Unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Wieder ganz krass. Aber es ist nicht einfach ein Liebe, oh, lieber Jesulein oder so, das, wo es so etwas Sammetiges, Roserotes oder so, sondern es ist der König, der über allem steht, der wird richten, wo es nicht halb gibt. Entweder bist du für ihn oder du bist gegen ihn. Das ist auch ein Zitat von ihm, das sieht er. Und das finde ich ganz spannend. Noch der zweite Ding, das ist vielleicht mehr für Hausaufgabe, sagen das noch. Wir haben gelesen, welcher Geister das auf ihm ruhen. Und das ist noch komisch für uns hier, die vom Heiligen Geist auf Fertig reden. Alles andere sind böse Geister. Aber das sind verschiedene Geister, die da beschrieben werden. Der Geist vor Weisheit und Verstand, der Geist vom Rat und vor Macht. Und es ist ganz interessant, dass ihre Offenbarung ist bei den Sendschreiben zum Beispiel. Es gibt auch andere Stellen, gibt es so Hinweise darauf, dass Jesus der ist, wo die sieben Geister um sind. Oder die fünf Flammen, die vor dem Thron von Gott sind, das sind die sieben Geister, die in alle Himmelrichtungen ausgesandt wurden. Sehr interessant, wenn man hier zählt und merkt, es sind sieben, die ich vorher gelesen habe. Und einer von denen ist der Geist von der Furcht vom Herrn, von der Gottesfurcht. Ich finde das mega spannend. Ein Zusammenhang, jetzt, ich weiss, dass die von euch die Frage haben, was bedeutet es denn genau? Furcht, Gottesfurcht. Wir wissen jetzt, es ist wichtig. Es steht zum Beispiel um einen Ort im Psalm 111, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Also man kann offenbar Gottesfurcht befolgen, ihre nachgehen. Sein Ruhm bleibt ewig bestehen. Das ist alles zusammen, ich habe nichts übergekommen. Das macht so wie ein Hupf, es tut ihm, es passt doch gar nicht zusammen, aber ich glaube, es passt zusammen. Gottesfurcht bedeutet, dass wir an seinem Gebot bleiben. Gottesfurcht bedeutet, dass es uns wichtig ist, was Gott hat gedacht mit uns Menschen. Nicht so, dass wir es schaffen, dass wir es aus uns heraus schaffen, aber dass wir das Anliegen haben, das volle Anliegen, und das ist 100%, das war schon irgendwo, ich glaube, bedingungslose, 100% Nachfolge, dass wir das haben, voll für ihn. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Voll für ihn, voll seine Gebote wollen halten. Das ist Gottesfurcht. Und das ist der Anfang der Weisheit. Aus dem heraus kommt Weisheit. Und aus dem heraus kommt der Raum von Gott. Weil wir dann das leben, was er hat für die Menschen. Es steht schon im 5. Mose, 5,29. Und das tue ich mir so schön von Gott, wie er das sieht. Oh, wenn sie doch immer ein solches Herz hätten. Das ist mal, was sie sich zu ihm gekehrt, was sie ihn anbetet, was ist gut war in Beziehung zu seinem Volk. Mich zu fürchten, Gottesfurcht, und alle meine Gebote alle Zeit zu halten, eben in den Gebot laufen. Damit es ihnen gut ginge und ihren Kindern ewiglich. Gott wünscht sich, dass er uns segnen kann. Gott wünscht sich, dass er uns kann, dass es uns gut geht. Dass wir nach bei ihm sind, dass er uns kann bescheichen kann. Mit Segen, mit Freude, mit Fröhlichkeit, mit Ideen. Aber für das ist es nötig, dass wir ihn im Herz fürchten. Dass wir ein Anliegen haben, dorthin zu laufen, wo er uns wünscht. Und nicht irgendwo, wo wir denken, schon noch spannend, es klingt auch noch gut, ich gehe mal dort. Oder Psalm 112, Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Wieder, ich würde mal sagen, es ist nicht ein Beweis, was ich da führe, aber es ist ein starkes Indiz darauf, dass Gottesfurcht sehr viel damit zu tun hat, wie wir zu seinen Geboten stehen. Es hat sehr viel damit zu tun, wie wir zu seinen Geboten stehen. Das ist eine Brücke zum Nächsten, weil zu dem lese ich Lukas 10, 27, was ein Zitat ist aus dem Alten Testament, wo Jesus auf eine Frage sieht, was ist das Wichtigste? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand, und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Er sieht ja, dass das alles ist, was das Gesetz und die Propheten sagen, in diesem Satz. Und merkt er wieder, es ist das mit all deiner Kraft, wir haben wieder das Ringen von vorhin, mit all deiner Kraft sollst du dran setzen. Das Reich von Gott hat Priorität bei dir. Es geht nicht darum, ob du es gegen schaffst, es geht darum, wie du ausgerichtet bist in dir hin. Ob du wirklich ringst im Geist, dass du so kannst leben, dass es ihm passt. Und das ist in Liebe. Und in Liebe sieht Jesus als Antwort darauf, es ist das wichtigste Gebot. Da haben wir auch das wieder. Gottesfurcht hat sehr viel damit zu tun, wie wir zu seinen Geboten stehen. Und sein Gebot ist, hab Beziehung mit mir. Das ist nicht, schaff's, sonst töte dich. So kommt es uns manchmal über. Er kommt mit dem miesigen Stab, das Lamm von Gott, das geschlachtet aussieht, und Hörner auf dem Kopf, und holt uns nehmen, wenn wir es nicht geschafft haben. Nein, das ist nicht das, was Gott wollte sagen. Gott will eine Beziehung zu dir, eine Herzensbeziehung. Es muss nicht für die anderen gut aussehen. Es muss eine Hingabe sein, in deinem Herz, ein Dich im Herrenkehren. Und das ist auch das, was ich würde, am Ersten, der Letzte ist jetzt der Erste, das passt ja gut, wie als Titel geben, das ist Hingabe, Einsatz, Hingabe. Bist du hingebungsvoll? Apostelgeschichte 11, 23, 24. Da geht es um einen Barnabas, der eine Gemeinde besucht hat, der war. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, wo der dem Wirken war, Gnade, freut er sich und ermahnte alle, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben, denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes. Das heisst, das ist etwas sehr Wichtiges, was er sieht. Mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben, das heisst mit voller Hingabe. Und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan, weil sie gehört, was er nicht sieht. Weil sie die Hingabe gegeben, weil sie nicht, wenn sie sollen pflügen, vielleicht mit einem 12er-Ochsen gespannt, wie es dann etwas war, neben hinten schauen und irgendwo verfräsen, sondern der Fokus auf das, was du zu tun hast. Es geht nicht darum, bei diesem Vers, dass man nie jemandem an dich sagen soll oder dass man die Familie hassen soll, wie es an einem anderen Ort sogar steht. Wer nicht der Bruder und die Mutter oder der Vater und weiss nicht wer hasst, den kann man nicht lieben. Also das ist dort, hassen ist auch für uns wieder ein bisschen schwierig, weil es eine strenge Richtung hat, als wie es dort ist gemeint war. Es geht um Priorität. Wenn es so geschrieben ist, geht es darum, geben wir ihm, geben wir Jesus und dem Reich von Gott Priorität oder geben wir der Familie, der Mutter, dem Bruder, dem Vater Priorität? Und da ist die Antwort klar, ja, es geht Jesus darum, dass wir dem Reich von Gott Priorität geben, ganz klar. Ich kann jetzt das nicht aus dem Ärmel schütteln, die Bibelstelle, aber die werden wir finden, wo das ganz eindeutig auch unterlegen, dass das so ist. Aber Gott hat die Familie wollen. Das heisst nicht, jetzt sind wir gegen Familie, ab jetzt. Die Familie ist das kleinste Gefäß, jetzt nach uns selber mit Gott, ist das kleinste Gefäß, das Gott hat erfunden. Er will Familie. Er will Eltern, die zusammenkommen und zusammenbleiben. Wo es nicht gleich ist, wie es mit den Kindern einfach so geht, sondern wo sie sich auch einsetzen für die Kinder, weil sie eine Verantwortung bekommen. Er will, dass wir Abschied nehmen von der Familie, wenn wir irgendwo hergehen. Aber der geht es um Priorität, die wir haben. Und wenn es dran ist, den Pflug zu führen und den Ochsen hinterher nachher, die Sache in Hand zu gehen und nicht so halbpatzig, dann können wir nicht hinterher schauen. Das ist eine Fokusfrage, das ist eine Hingabefrage. Gehst du dir her, bist du in dieser Hingabe, in diesen Aufgaben, die dir Gott hat gegeben, dort, wo er dir herführen will, durch den Heiligen Geist? Oder hast du das Gefühl, es ist anders, was doch noch wichtiger ist? Um das geht es hier. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Es ist bei allem in unserem Leben ist es so, und das kann auf dem Beruf sein, das muss nicht predigen und evangelisieren und Gemeindebau sein, was natürlich auch gut ist. Aber es ist auch auf unserem Beruf. Es ist unseren Beziehungen zu unseren Freunden. Es ist, wenn wir jemandem helfen. Es ist einfach allen Orten, wo wir tätig sein, wo wir irgendetwas machen, geht es darum, dass wir das hingebungsvoll machen. Weil schlussendlich unser Leben ja Gott gehört. Wir sind ein lebendiges Opfer für unseren Herrn. Da ist Hingabe, ist das Thema. Sind wir halb bei Sache und dann kommt der Freie und Feierabend und so, vielleicht jetzt, wenn ich vor Arbeit rede, oder sind wir ganz bei Sache? Weil wir jetzt checken, dass es Gott dort will, wo wir drinstehen. Es gibt sogar solche, die irgendwie eine Versicherung angestellt sind oder so. Und das ist gut, weil er es will. Man kann auch sagen, Hingabe hat damit zu tun, nicht einen eifersüchtigen Gott zu reizen. Ich habe das vorher schon angedeutet. Ich glaube, das ist hier auch sehr nach im Zusammenhang. Es steht im 1. Korinther 10, 21, 22 zum Beispiel. Ihr könnt nicht aus dem Becher des Herrn trinken und zugleich aus dem Becher der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn essen und zugleich am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn herausfordern, indem wir ihm unsere ungeteilte Hingabe aufkündigen? Sind wir etwas stärker als er? Das ist klar, das ist heftig. Das ist nicht, lässt uns hoffentlich nicht kalt, wenn wir so etwas hören. Aber Gott will uns mit dem nicht schlagen, dass er uns so etwas sieht, sondern er will uns helfen, aufzuzeigen, dass es, wenn man mit ihm unterwegs ist, mit voller Hingabe soll sein. Weil Gott ist eifersüchtig. Wenn wir nur halb ihm wollen, dann können wir es ganz lassen. Dann kann man ganz nebendurch fahren. Der Preis, der kommt dann später. Das ist halt auch so. Das ist dann im Zusammenhang mit der anderen Frage noch. Ist es das gleich? Kommen wir vielleicht noch drauf. In einer anderen Übersetzung, Schlachter ist jetzt das, heisst es sogar wörtlich, oder wollen wir dem Herrn zur Eifersucht reizen? Eben unsere ungeteilte Hingabe aufkündigen. Das reizt ihn zur Eifersucht. Wenn wir ihm nicht ganz hingegeben sind. Und da geht es um das Herz natürlich. Da geht es nicht um, ob wir am Boden liegen. Ein Boden liegen vor ihm kann helfen, unserer Hingabe Ausdruck zu verleihen, aber es reicht nicht. Es reicht nicht, wenn wir am Boden liegen. Es geht um dein Herz. wie hingebungsvoll zum Vater im Himmel ist dein Herz. Und ich möchte, vielleicht gehen wir da noch heute. Ich sage jetzt nicht, was ich beantwortet habe, aber auf was bin ich eingegangen. Vielleicht seid ihr dann nicht zufrieden, dann wäre ich übrigens sehr, sehr erfreut, wenn ihr noch zu mir kommt, dann können wir weitermachen, weil das hilft, wenn wir einander reiben, dann können wir dann wirklich zusammen weiter, wir können einander schleifen, wie stehen oder wie ein Eisenzangen schleifen. Sind wir betroffen, wenn Menschen in die Hölle kommen? Ihr merkt schon, dass die Frage nicht mir gestellt ist. Das ist eine wichtige Frage. Stellt euch die. Bist du betroffen, wenn Menschen in die Hölle kommen? Wenn sie nicht checken, wem sie zu fürchten haben? Oder wenn man es anschaut in unserem Leben, und so ist es, muss ich zugeben, leider bei mir auch häufig, muss man sagen, nein, ist mir eigentlich grosslängbitze gleich. Sonst würde ich mich anders verhalten. Das tut mir sehr leid. Und ich bin froh um die Gnade von Jesus, der mich weiter dorthin bringt, weil ich die Ausrichtung habe, mit dem vorwärts kommen und er mich auch wird weiterbringen. Ich hoffe, uns ist das nicht gleich. Bedingungslose Jesus-Nachfolge habe ich vorher dran geknüpft. Das ist definitiv gefragt. Was bedeutet die Versuche im Rocka und die Familie Globo? Ich sage gerne zum Abschluss, eben nochmal, was ich schon ziemlich am Anfang gesehen habe, es geht darum, was hat Gottes Reich für eine Priorität in meinem Leben? Bei allen drei Versen passt es sehr gut als Titel. Habe ich Gottes Furcht, der Anfang vor Weisheit? Also ist es mir ein Anliegen, dass ich dort unterwegs bin, so also in der Art und Weise unterwegs bin, wie er das hat gedacht. Auch das höchste Gebot, ihn zu lieben, mit vollem Einsatz, mit meinem ganzen Herz. Habe ich Ernsthaftigkeit? Habe ich unteilte Hingabe ein? Und ich glaube, bei all diesen Fragen, wenn es jetzt fast ein bisschen technisch stöhnt, das ist bei mir vielleicht manchmal ein bisschen Gefahr, theoretisch oder technisch oder nicht kalt, dann wäre das gar nicht die Idee. Bei all diesen Fragen ist es sehr, sehr zentral, dass wir in der Beziehung zu unserem Gott dran sind mit diesen Fragen. Dass wir ihm das so direkt sagen, wenn uns etwas stört, in unserem Leben, an einem Bibeltext, dass wir ihm das ausformulieren. Mir täuscht, also für mich ist es sogar hilfreich, wenn ich das laut mache. Das mache ich dann auch in meinem stillen Kämmerchen, wenn ich die Tür hinter mir zugetan habe. Es muss ja nicht für jemand anders, ist mir das so peinlich, oder schon nicht die Idee, weil sonst ist gerade wieder Gefahr, dass wir irgendwie in ein Pharisäertum, in eine Show kommen. Aber wir können das machen, ihm das so erklären, als wäre er so wie ein Mensch gerade von uns. Und er hört es. Er sieht in unser Herz, er sieht unsere stillsten Gedanken. Und es hilft mir, vielleicht als Möglichkeit mal auszuprobieren, das so laut ihm zu sagen. Wenn mich etwas stresst, wenn ich in einem Ort nicht rauskomme. Auch gerade da, was manchmal schwierig und hart einfach tönt. Weil er ist nicht schwierig und hart, sondern er liebt uns. Er will eine Beziehung zu deinem Herz haben. Und will durch seinen Geist dir Freiheit schenken, was jetzt noch klemmt. Will durch seinen Geist dir Wege aufzeigen, wo jetzt noch Türen zu sind, wo noch Nebel ist. Ich glaube, das ist überall sehr, sehr wichtig. Beziehung pflegen im Gebet. Natürlich auch im Lesen von der Bibel, aber das stockelt man dann manchmal schon. Aber einfach in der Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Ich bete gerne noch zum Schluss. Himmlischer Vater, danke, bist du da gewesen durch deinen Geist, wie wir sie erbeten, wie du sowieso bist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der rettet. Ein Gott, der in unser Leben einreckt und manchmal auch auf einen Wundenpunkt reckt, was weh tut, wo wir vielleicht nicht darüber reden wollen, aber ein Gott, der das Beste für uns will. Ein liebender, treuer Gott, ein vergebender Gott, der gnädig ist, der über unseren Fehlern, über unserem Unvermögen steht, auch über all diesen Momenten, wo wir nicht hingebungsvoll waren, wo wir nicht im Gesetz sind gelaufen, wo wir einfach nicht dem Ziel durchgeschossen. Ich danke dir, dass du dass du dranbleibst, dass du immer noch mit offenen Armen da hockst, wenn wir dich verletzt, wenn wir dich vernachlässigt oder sogar vergessen. Es tut mir leid im Namen von uns allen, wo wir dir wehtun, durch unser Verhalten, durch unser Reden, durch das, was wir machen. Ich danke dir für deine Gnade, für deine Treue, dass du nicht den Rücken kehrst, dass du wartest auf unsere Umkehr zu dir und uns willst retten, weil du uns liebst. Ich danke dir für deine Kraft, ich danke dir für die Zukunft, die wir mit dir haben. Und ich bitte dich, dass dein Reich kommt wie im Himmel auf Erde, dass du dein Reich auf der Erde aufbaust. Dass wir ein Teil dürfen sein drin, wo du uns zuteilst und mit dir zusammen herrschen können. Mit dir zusammen deine guten Werte dürfen vertreten, sodass nicht Leute unterdrückt und vergewaltigt und vernachlässigt werden, sondern dass Frieden ist und Liebe und Freundlichkeit und Hoffnung und Barmherzigkeit. Dir gehört alle Ehre. Amen.